Schön, mal wieder hier zu sein. Nach 6 Monaten Indien, wie Alex gerade gesagt hat. Ich war 6 Monate in Indien, vor 3 Wochen, exakt heute vor 3 Wochen wieder gelandet in Deutschland. Jetzt mache ich ein Praktikum in Landau in der Pfalz. Noch sehr schön dort zwischen den Weinbergen. Und heute bin ich hier. Ich war gerade in Gießen, weil wir gestern an der Freien Theologischen Hochschule, wo ich studiert habe, Absolvierungstreffen hatten. Alle Absolventen, ehemaligen, haben sich getroffen, über 300 Stück. Und dann war ich in der Gegend, habe mit Alex geredet. Dachte, es ist so schön, mal zu kommen. Und das Thema ist heute, wer bin ich? Was ist meine Identität? Was ist mein Wert? Was gibt mir Wert? Ich habe vor kurzem einen Film wieder gesehen, der mittlerweile relativ alt ist, jedenfalls für mich, weil ich erst 24 bin. Vielleicht ist für euch ein ganz neuer Film, weil ihr in größeren Zeiträumen denkt. Der Film ist 2002 herausgekommen, und heißt Die Bourne Identität. Manche von euch kennen den. Das Buch ist wesentlich älter, ist eine Buchverfilmung. Das Buch kommt aus dem Jahr 1980, ist so ein Agenten-Thriller-artiges Ding. Eigentlich auch gar nicht so das, was ich gucken will, aber ich fand das interessant, den Film zu sehen, unter dem Aspekt, sich die Frage zu stellen, wer bin ich? Und dass die Frage, wer ich bin und was meine Identität ist, eine Frage ist, die wir uns alle irgendwann mal stellen. Weil es in dem Film um einen Mann geht, mit dem Namen Jason Bourne, der nicht viel weiß über sich selbst als seinen Namen. Und der in dem Film versucht herauszufinden, wer er ist. Und dann findet er heraus, dass er irgendeine Form von Superagent ist und so weiter und so fort. Aber in dem Film sieht man, am Anfang hat er im Grunde überhaupt keine Ahnung, was er zu tun hat. Er weiß überhaupt nicht, was sein nächster Schritt ist. Aber je mehr er herausfindet, wer er ist, je mehr er herausfindet, wo er herkommt, was seine Geschichte ist, was seine Identität ist, desto mehr weiß er auch, was er zu tun hat. Aber gleichzeitig ist es nicht immer einfach für ihn zu lernen, was er ist, so wie wir es vorhin im Gebet gehört haben, wenn Gott die Wahrheit spricht. Ist nicht immer einfach. Und es gibt eine Stelle in dem Film, wo er sogar sagt, ich glaube, ich will gar nicht mehr wissen, wer ich bin. Ich finde Wahrheiten über mich raus, die nicht einfach sind. Und ich habe vor 2 Tagen einen Persönlichkeitstest gemacht in der Gemeinde, wo ich Praktikum mache. Da wird das sehr hochgehalten. Das ist ein sehr intensiver und relativ teurer Persönlichkeitstest. Und dann habe ich gewartet auf die Auswertung und das hat sich ein bisschen verzögert und so weiter. Und ich habe dann mit einem Freund telefoniert und habe gesagt, ich bin gar nicht so sicher, ob ich wissen will, was dieser Test mir sagt über mich. Also es gibt bestimmte Aspekte meines, wer ich bin, die mir gefallen, aber da gibt es auch Sachen, die ich vielleicht einfach gar nicht wissen will über mich, wer ich bin. Und ich finde diese Frage nach wer ich bin, was ist meine Identität, eine ganz faszinierende Frage. Und mir ist das nochmal besonders deutlich geworden, als ich jetzt in Indien war. Weil hier in Deutschland, in meinem Freundeskreis, als Christ, als Theologiestudent an der FTH, die jetzt nicht besonders groß ist, nur 140 Studenten, da war ich immer in einer Umgebung, wo alle Leute so im Grunde so sind wie ich. Und dann fällt einem die Frage nicht besonders schwer. Aber nach Indien gekommen und als jemand dort zu sein, wo jedem auf den ersten Blick klar ist, dass ich da eigentlich nicht hingehöre, dass ich da nicht geboren bin, dass ich da nicht aufgewachsen bin, dass ich vielleicht sowas bin wie ein Tourist oder so. Und die Leute sehen mich natürlich als Tourist und ich kann euch einige Geschichten erzählen, wie die Leute dann mir auch versucht haben, das Geld aus der Tasche zu ziehen, teilweise auch geschafft haben, weil sie sofort gesehen haben, ich stehe in der U-Bahn und um mich herum sehen alle anders aus als ich. Total neues Erlebnis für mich. Und dann eben reinkommen ins Praktikum, das ich gemacht habe, und dann ist da auch nicht unbedingt so eine, wie man sagt, deutsche Arbeitsmentalität, sondern man ist eher personenorientiert, nicht so sehr aufgabenorientiert, und man lernt sich erstmal kennen. Und das war für mich auch nicht einfach. Und dann kamen diese Fragen für mich eben sehr, sehr stark, auch immer wieder, auch unterstützt durch Bücher, die ich gelesen habe, dass ich mir die Frage gestellt habe, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich jetzt hier? Und die Antwort ist ja auch dann die gleiche, aber in dieser Zeit, mir die Zeit zu nehmen und mir die Frage zu stellen, wer bin ich? Wer bin ich auch hier? Und dann habe ich mit Alex geredet über das Thema für diesen Gottesdienst und dann dachte mir, das ist eigentlich ein gutes Thema, Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Und woher finde ich meine Identität? Und ich habe 3 Punkte dafür mit euch. Meine 3 Punkte sind A, das Problem der Entfremdung. Entfremdung ist, ich erkläre das gleich noch ein bisschen näher. A ist das Problem der Entfremdung. B, erste Antworten auf die Entfremdung. Und C ist Gottes Antwort auf die Entfremdung. Also A, das Problem der Entfremdung. B, erste Antworten auf die Entfremdung. Und C, Gottes Antwort auf die Entfremdung. Mein erster Punkt ist A, das Problem der Entfremdung. Dieses Wort wird vor allem in der Philosophie benutzt und beschreibt dieses Gefühl, das wir alle wahrscheinlich irgendwann mal hatten. Ich bin ziemlich sicher, dass jeder von euch dieses Gefühl irgendwann mal hatte. Dieses Gefühl, eigentlich nicht hier hinzugehören. Dass irgendwas falsch ist. Dass irgendwas nicht so richtig stimmt. Und dass irgendwas knirscht, wenn wir darüber nachdenken, dass wir hier sind. Dass irgendwie wir nicht hierher gehören, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Das bedeutet das Wort Entfremdung. Und es wird in der Philosophie sehr viel benutzt und hat sehr früh angefangen, schon mit dem Kirchenvater Augustinus im 4. Jahrhundert, der davon redet. Dass unser Herz ruhelos ist. Und dass wir nach einem Ort suchen, wo wir wirklich hingehören. Und dann geht's weiter über den Mathematiker Blaise Pascal, der dazu was schreibt. Und dann die großen Philosophen des letzten Jahrhunderts, Existenzialisten, schreiben viel davon. Und es geht immer um diese Frage, wer bin ich und wie finde ich einen Ort, an dem ich wirklich zu Hause bin, an dem ich wirklich merke, hier gehöre ich hin. Und das wurde nicht nur in der Philosophie stark behandelt, auch die Literatur ist voll mit diesen Fragen. Dann könnte ich euch Beispiele nennen, aber darum geht es nicht so sehr, sondern die Frage ist, man merkt das auf allen Ebenen, wo sich Menschen Gedanken machen, dass die Frage behandelt wird, wie finde ich einen Ort, an den ich gehöre. Das ist gemeint mit dem Begriff Entfremdung. Und bei vielen Philosophen hat das dazu geführt, dass ihre Antwort am Ende ist, so einen Ort gibt's überhaupt nicht. Es gibt keinen Ort, an dem wir wirklich gehören. Und dann führt es zu so einer Art Sinnlosigkeit. Man lebt halt einfach so und man guckt, was passiert, aber es gibt keinen Ort, an dem man wirklich hingehört. Und dieses Prinzip von Entfremdung und dieses Prinzip davon, dass wir nicht wissen, dass wir nach einem Ort suchen, an den wir gehören, ist auch ein sehr biblisches Prinzip, ein Prinzip, das im Christentum existiert. Seit der Ursprungsgeschichte, und heute geht es nicht darum, um diese Debatte, ob das wirklich passiert ist und so weiter, aber die Bibel sagt uns, am Anfang hatten wir eine ganz enge Gemeinschaft als Menschen mit Gott. Aber dann ist was passiert, was die Bibel Sünde nennt, und seitdem sind wir entfremdet von Gott, sind wir nicht mehr dort, wo wir sein sollten, da, wo wir zu geschaffen wurden, nämlich zur Gemeinschaft mit Gott. Und eines der wichtigsten literarischen Produkte der englischsprachigen Welt ist das Gedicht Paradise Lost, also das verlorene Paradies aus dem 18. Jahrhundert von John Milton, das bis heute noch gelesen wird. Und er beschreibt genau das. Er sagt, eigentlich sind wir zu was geschaffen worden, nämlich der innigen Gemeinschaft mit Gott, wo wir uns wohlfühlen, wo wir sicher sind, dass wir existieren, dass wir dorthin gehören. Aber dann ist etwas passiert, das uns trennt von der Gemeinschaft mit Gott, und jetzt sind wir dauerhaft auf der Suche nach diesem Ort. Wir sind dauerhaft auf der Suche nach dem, was die Bibel das Paradies nennt, was wir vielleicht ein Zuhause nennen würden, was wir vielleicht einen Ort nennen würden, an dem wir einfach wir selbst sein können. Und wir suchen nach diesem Ort. Aber wir finden ihn nicht unbedingt. Und das ist nicht nur eine philosophische Frage. Vielleicht manche jetzt hier sitzen und denken, ich bin ja nicht gekommen, um eine Philosophievorlesung zu hören. Das ist nicht nur eine philosophische Frage. Das ist auch eine Frage, die uns ganz speziell betrifft. Letztens bin ich in meinem Handy nochmal die ganzen SMS durchgegangen, die ich in Indien geschrieben habe, und bin dann auf eine SMS gestoßen, die ich meiner Schwester geschrieben habe, wo sie mich gefragt hat, so, wie geht's dir gerade, was machst du? Und dann habe ich hier genau das geschrieben. Wie gesagt, ich stehe gerade an so einem Punkt, wo ich mir die Frage stelle, wer bin ich überhaupt? Eben genau dadurch animiert, dass ich in einer Umgebung war, wo ich auf einmal herausgerissen war aus dem, was ich kenne, und mir dann ganz stark diese Frage gestellt habe. Wer bin ich überhaupt? Und wie finde ich einen Ort, an dem ich zu Hause bin? Das ist grob umrissen das Problem der Entfremdung, das wir Menschen spüren. Nicht immer, nicht jeden Tag, unglaublich intensiv, nicht jede Sekunde fragen wir uns diese Frage, aber jeder hat sich diese Frage schon gestellt. Und sie kommt immer wieder. Das ist das Problem der Entfremdung. Und dann möchte ich zu ersten Antworten kommen, die wir Menschen manchmal uns selbst zurechtlegen, wie wir da herauskommen können. Irgendwelche Orte, die wir uns suchen, wo wir denken, okay, jetzt bin ich hier zu Hause. Und da gibt's ganz viele wahrscheinlich, und jeder von euch hat irgendwas im Kopf. Aber ich möchte mal drei Punkte nennen, wie wir Menschen versuchen, ich nenne das mal erste Antworten zu geben auf das Problem der Entfremdung. Und eine so eine Antwort, die man sehr, sehr häufig sieht, ist Beziehungen, also Liebesbeziehungen, Sex, solche Dinge, die uns in irgendeiner Weise zu Hause geben. Und es funktioniert auch. Ein Freund von mir, der mir sehr nahe steht, der hatte schwierige Erfahrungen in seiner Kindheit gemacht mit seinen Eltern und so weiter und so fort. Und man hat ihm immer angemerkt, dass er sehr, sehr viel Wut in sich hat, mit der er umgehen muss. Und dass er genau nach diesem Ort gesucht hat, wo er auch mit dieser Wut umgehen kann und wie er das verarbeiten kann. Und was ihm sehr geholfen hat, ist, dass er dann irgendwann eben seine Frau kennengelernt hat und Kinder bekommen hat. Und das hat ihm sehr viel geholfen, solche Dinge zu verarbeiten. Also Beziehung, Liebesbeziehung hilft uns, ein Stück weit anzukommen. Und wenn man sich so Statistiken anguckt, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung noch gerade vor ein paar Tagen einen Artikel angeguckt aus der Zeit, aus dem Jahre 2011, also relativ aktuell, wo eine neue Umfrage gemacht wurde und wo unter jungen Leuten, also Mitte 20, mein Alter, nachgefragt wurde, was ist euer höchster Wert? Was würdet ihr als den höchsten Wert bezeichnen? Und die Jugendlichen sagten Treue. Treue ist der höchste Wert für mich. Und gleichzeitig, darauf macht der Artikel deutlich, sagt er, 50% der gleichen Leute, die sagen, Treue ist unser höchster Wert, 50% würden sagen, wir haben unseren Partner schon mal betrogen. Und die anderen 50% sagen, wir wurden schon mal von unserem Partner betrogen. Und dann macht der Artikel darauf aufmerksam und sagt, irgendwie ist da eine Diskrepanz, da ist irgendwo was dazwischen, das stimmt nicht ganz. Auf der einen Seite sagen die Leute, Treue, das ist uns das Wichtigste. Treue, das ist uns so wichtig und gleichzeitig leben sie in irgendeiner Weise nicht danach oder haben eben erlebt, dass nicht danach gelebt wurde. Und ich glaube, woran das liegt, ist, dass uns Medien und so weiter uns sagen, dass in der Beziehung, in die wir gehen, eine Liebesbeziehung, dass dort alles perfekt ist, dass alle unsere Bedürfnisse gestillt werden und dass wir endlich angekommen sind und nie wieder in irgendeiner Weise ein Gefühl bekommen von, ich gehöre hier nicht hin, kein Gefühl der Entfremdung mehr da ist. Und wenn das Gefühl eben doch aufkommt, dann sucht man sich eine neue Beziehung, dann sucht man sich was Neues. Und Beziehungen werden uns dann vor Augen gemalt, wie ein Gott, dem wir nachlaufen. Und von dem wir die Vorstellung haben, dass er perfekt ist. Und dann merken wir, in einer Beziehung mit anderen unperfekten Menschen ist nie alles perfekt. Ist nie alles perfekt. Und ich habe vor kurzem einen Roman gelesen, der in Großbritannien sehr erfolgreich war, mit dem Titel Zwei in einem Tag, so heißt er auf Deutsch, ist auch ein Film, ist verfilmt worden. Und mich hat der Film sehr beeindruckt. Da geht es um zwei, um Jung und Mädel und wie sie zueinander finden oder auch nicht zueinander finden. Jedenfalls, in einer Stelle von diesem Roman fängt das Mädel, die junge Frau, Emma Morley, fängt eine Affäre an mit ihrem Chef. Sie ist Lehrerin und merkt, dass der Schulleiter eben sehr interessiert an ihr ist und sie fängt dann eine Affäre an. Und in dem ganzen Kapitel, wo das beschrieben wird, merkt man, sie ist in keinster Weise glücklich mit dieser Beziehung. Es zerstört sie. Sie entschuldigt sich selber immer, indem sie sagt, ja, zum Glück sind wenigstens keine Kinder beeinflusst davon, weil der Mann verheiratet ist, aber hat keine Kinder. Dann versucht sie sich immer selber zu rechtfertigen und sagt, ja, wenigstens sind keine Kinder beteiligt daran. Wenigstens werden keine Kinder dabei verletzt oder so. Aber man merkt im Grunde, es zerstört sie auch. Es zerstört ihre Beziehung zu ihrem Chef. Sie ist nicht glücklich in der Beziehung und sie versucht sich immer selber zu rechtfertigen, aber es sind im Grunde unvollkommene Versuche. Aber dann wird sie irgendwann, fragt sie sich selbst, warum bin ich denn überhaupt in der Beziehung? Und die Antwort, die sie sich gibt, ist, es ist besser in einer Beziehung zu sein, die schlecht ist, als allein zu sein. Genau, jedenfalls gibt sie sich diese Antwort. Ich würde auch sagen, dass es nicht stimmt. Wenn du das gemeint hast, es sei denn, du hast das Buch gelesen und meintest, dass sie das gar nicht sagt. Aber jedenfalls gibt sie sich diese Antwort und sagt, ich bin lieber in einer Beziehung, die mich gar nicht glücklich macht, als dass ich allein bin. Und was ich einen interessanten Gedanken fand, dass sie das so ausdrückt und sagt, auch das, was mir beigebracht wurde, ist, eine Beziehung ist so wichtig, um dieses Gefühl loszuwerden, hier nicht hinzugehören. Dann bin ich lieber in einer Beziehung, die mich nicht glücklich macht, die meinen Partner nicht glücklich macht, die Ehefrau meines Partners definitiv nicht glücklich macht. dann bin ich lieber in so einer Beziehung, als dass ich allein bin. Und was ich so beeindruckend fand, ist, dass sie am Ende zu dem Ergebnis kommt, Beziehung macht mich nicht hundertprozentig glücklich. Es führt mich nicht zu dem Ort, wo ich sagen kann, okay, jetzt bin ich für immer angekommen. Jetzt gibt's keine Probleme mehr. Ein anderer Punkt, wie wir uns dann danach oder davor oder wie auch immer versuchen, uns selbst eine Identität zu geben, ist Arbeit oder Geld. Das ist eher mein Problem. Ich bin ein Junggeselle und auch nicht so unglücklich momentan darüber, aber ich liebe es zu arbeiten. Ich habe an der FDH, als ich da noch studiert habe, bestimmt 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet, auch Freiwilligendienste gemacht. Ich habe das immer geliebt. Und es hat mir eine Identität gegeben, weil ich wusste, dass ich gebraucht werde. Weil ich wusste, ab und zu ruft Alex an und sagt, hast du Lust zu predigen? Oder andere Gemeinden in Deutschland, mit denen ich in Kontakt bin, haben gesagt, hast du nicht Lust zu predigen? Und dann kommt die Rückmeldung, hey, du kannst predigen. Und dann dachte ich, wow, man, ich habe eine Identität, ich bin Prediger und die Leute freuen sich, wenn ich komme. Außerdem war ich nicht so schlecht in meinem Studium. Ich war nicht der Überflieger, aber ich hatte ganz gute Noten und konnte dann eben auch mit meinen Freunden mich vergleichen. Und die hatten nicht immer so gute Noten in ihrem Studium. Und dann habe ich viel gemacht und es hat mir eine Identität gegeben. Es hat mir eine Identität gegeben und ich war so froh eigentlich hier. Und dann habe ich in irgendeiner Weise das Gefühl gehabt, okay, ich gehe jetzt nach Indien nach meinem Bachelor und mache mal 6 Monate im praktischen Dienst. Und dort kam meine ganze Arbeit erstmal auf Null. Ich hatte keine Aufgaben. Und ich habe gemerkt, wie mich nicht nur die neue Umgebung, die neue kulturelle Umgebung in eine Identitätskrise stürzt, sondern auch, dass ich nichts zu tun habe. Und ich mich dann gefragt habe, okay, wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich keine Arbeit habe, was ist dann jetzt meine Identität? Und was ist dann jetzt mein Wert? Und Workaholismus, also die Sucht nach Arbeit, ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Nicht nur bei Junggesellen, auch bei verheirateten Menschen. Ein Riesenproblem, dass die Leute so sehr ihre Identität in der Arbeit suchen, dass sie Beziehungen darüber vergessen. Und dass sie darin ihre Identität suchen. Was aber das Problem ist, was ich auch gemerkt habe, ist, Arbeit ist sehr unpersönlich. Arbeit ist immer, du tust deine Aufgabe, aber es gibt dir im Grunde keinen persönlichen Wert. Von Steve Jobs, dem mittlerweile verstorbenen Gründer und Leiter von Apple, dem großen Technologiekonzern, sagt man, dass er eine sehr extravagante Persönlichkeit war in irgendeiner Weise. Man sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber einige Mitarbeiter haben das ausgesagt, dass sie oft so spät gekommen sind, dass sie wussten, dass Steve Jobs schon im Büro ist. Weil es passieren kann, wenn du im Fahrstuhl stehst und er kommt und stellt sich neben dich, dass er dich fragt, was machst du eigentlich hier in der Firma? Und wenn du nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Antwort geben kannst, die ihn befriedigt, feuert er dich auf der Stelle. Und dann haben die Leute gesagt, ich komme lieber so spät und arbeite bis abends um 12 oder so, damit ich ihm nicht begegne, weil ich vielleicht gar nicht die Antwort darauf geben kann, die er hören will. Und gleichzeitig weiß ich von Freunden und so weiter, die im Technologiebereich arbeiten, Apple ist Hammer zu arbeiten, wenn du in irgendeiner Weise Softwareentwickler bist oder so. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das ist und jetzt sagt, das stimmt nicht. Aber soweit ich weiß, ist es so. Mein Stiefbruder arbeitet bei Apple zum Beispiel, bei Apple Deutschland, und Steve Jobs zu begegnen ist jetzt auch schwierig, aber das war für mich so ein Riesenschritt. Ich war vorher freier Softwareentwickler und ab und zu haben die was von mir gekauft und irgendwann haben sie mich ganz übernommen und jetzt arbeite ich bei Apple. Und das ist ein Hammer Ding. Obwohl es irgendwo unpersönlich ist. Wenn du nichts bringst für die Firma, dann bist du gefeuert. Und das stürzt einen natürlich total in eine Identitätskrise. Das heißt, diese zweite Antwort, Beziehungen, wir hatten Sex und jetzt die zweite Antwort, Arbeit, die befriedigt uns auch nicht komplett. Es kann von heute auf morgen zu Ende sein, unsere Identität, die wir uns da gegeben haben. Die zweite erste Antwort, Arbeit und Geld. Meine dritte Antwort, die ich noch kurz betrachten will, ist Macht. Weil dann Leute, die vielleicht nicht gerne Schichtarbeit machen oder so, die gehen dann in die Politik. Oder, weiß nicht. Ich habe nichts gegen Politiker, aber ich habe mal gehört, wie viel Urlaub die haben. Aber naja, aber dann geht's darum, ein Stück weit Macht zu entwickeln. Es geht darum, und es geht nicht nur um Politiker, das kann in jedem Bereich sein, das kann auch Pastoren betreffen, dass sie sich so engagieren bei den Menschen, dass sie zu Machtmenschen werden. Und dass sie ganz darin aufgehen, Macht über andere Menschen ausüben zu können. Das muss nicht mal böse sein. Das muss nicht mal irgendwie skrupellos sein. Aber dass sie ihre Identität daraus ziehen, dass Menschen auf sie hören. Dass sie jeden Sonntag auf der Bühne stehen und eine halbe Stunde sind die Leute still und hören einem zu. Und dass sie dann vielleicht sich sogar noch beim Mittagessen Gedanken machen. Wow, was hat denn der gesagt über Identität und so weiter. Das kann eine Riesenversuchung sein für Pastoren. Und für alle möglichen Bereiche, wo du aufsteigst in deinem Job und dann merkst, ich habe Macht über Leute und in irgendeiner Weise haben die Leute Ehrfurcht vor mir oder so. Kuschen vor mir, wenn ich was sage. Es kann uns Identität geben. Das Problem ist, Macht korrumpiert uns. Und ich hab das gesehen, bevor ich nach Indien gegangen bin, hatte ich nicht wirklich Ahnung von indischer Politik. Und es gibt dort diese ganz große Mutter der Nation, sagt man, mit dem Namen Indira Gandhi. Der Name ist vielleicht schon mal bekannt, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Indira Gandhi. Indira Gandhi hatte ein ganz, ganz gespaltenes Verhältnis zu ihrem Vater. Ihr Vater war schon Ministerpräsident und war nie zu Hause. Und dadurch hat sie bestimmte Formen auch von Persönlichkeitsstörungen, also Essstörungen und so weiter entwickelt, weil sie nach dieser Liebe von ihrem Vater sich gesehnt hat. Aber ihr Vater hat sie nicht gegeben und dann hat man gemerkt, in der Lebensgeschichte von Indira Gandhi, die eine starke Führungspersönlichkeit war, ich will nicht alles schlecht reden, was sie gemacht hat, aber Leute, die mit ihr gearbeitet haben, gesagt, das war ein totaler Machtmensch. Sobald sie konnte, hat sie Macht an sich genommen und das gelebt. Sie war irgendwann nur, in Anführungszeichen, nur Telekommunikationsministerin von Indien und sollte eigentlich nur so ein bisschen die Partei ein und so weiter und so fort. Aber sobald sie die Möglichkeit hatte, hat sie den Präsidenten von Indien dann ihren Chef im Grunde hintergangen. Obwohl der Chef gesagt hat, tritt nicht öffentlich auf, hat sie es trotzdem gemacht, weil sie merkte, okay, ich habe die Möglichkeit, mich jetzt in die Herzen der Menschen zu reden. Und dadurch ist sie in der Popularität immer mehr aufgestiegen, bis sie ich glaube, 20 Jahre lang Ministerpräsidentin war, mit Unterbrechung von Indien bis heute. Und der große Flughafen in Neu-Delhi heißt Indira Gandhi, der National Airport. Eine wichtige, große Persönlichkeit in Indien geworden, ein Machtmensch. Die ausgehend davon, dass sie eigentlich sich nur nach der Liebe von ihrem Vater gesehnt hat, dazu geführt hat, dass sie Macht an sich gerissen hat. Und dadurch die Leute in ihrer Umgebung, sogar ihre Freunde irgendwann gesagt haben, wir können mit der keinen Umgang mehr haben, weil alles, was sie tut, ist, Macht an sich zu reißen, auch über uns. Macht gibt uns ein Stück weit Identität. Indira Gandhi hat jetzt Identität, über die denken manche Leute immer noch nach. Manche vielleicht auch nicht. Aber gleichzeitig zerstört es uns und es zerstört unsere Beziehung zu den Menschen. Aber interessant fand ich, als ich mir diese drei Sachen durchgegangen bin, und ich weiß nicht, was in eurem Kopf geht, was ihr denkt, wodurch ihr euch Identität holt. Ich dachte, diese drei sind sehr groß, sehr wichtig in unserer Gesellschaft auch. Alle drei haben irgendwie was mit Beziehung zu tun. Identität scheinen wir nie zu finden, einfach nur in uns selbst. Unabhängig von anderen. Das ist natürlich bei dem ersten Punkt, Beziehungsex, sehr, sehr offensichtlich, wie das mit Beziehung zu tun hat, aber auch Arbeit hat mit Menschen zu tun. Wer arbeitet denn gerne einen Job, den niemand sieht? Und über den niemand dann sagt, hey, du machst einen guten Job. Irgendwann habe ich mal gepredigt in einem Karfreitagsgottesdienst und der war sehr leer. In meiner Heimatgemeinde in Osnabrück, da waren nicht viele Leute, waren so 40 Leute, normalerweise kommen 150. Und danach kam eine aus der Jugend zu mir und hat mir die Frage gestellt, hey Markus, ist schon immer cool, wenn du kommst und predigen und so, gib mir Identität. Aber dann meinte sie, hättest du auch gepredigt, wenn nur ich hier gewesen wäre? Die fromme Antwort ist, ja klar, aber dann dachte ich, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Weil wenn das niemand sieht, hätte ich gepredigt, wenn niemand da ist, macht das überhaupt Sinn? Macht hat was damit zu tun, dass die Arbeit hat was damit zu tun, dass die Leute dich sehen und sagen, du machst einen guten Job. Dadurch findest du die Identität. Und Macht natürlich hat nicht so sehr damit zu tun, dass du in einer Beziehung stehst, aber mehr, dass du über Menschen stehst, dass Menschen zu dir aufsehen müssen. Und dadurch bekommst du Identität. Immer, Identität scheint in irgendeiner Weise immer was damit zu tun haben, wie wir in Beziehung zu anderen stehen. Und dadurch ziehen wir unsere Identität. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, um sich zu fragen, wo finde ich jetzt aber Identität, die nicht nur vielleicht mich ein Stück weit erfüllt, aber dann zerbröckelt oder so. Wie finde ich dauerhaft den Ort, an dem ich zu Hause bin? Wo sind nicht nur erste Antworten, sondern dauerhafte Antworten? Und auf diese SMS, von der ich vorhin erzählt habe, die ich meiner Schwester geschrieben habe, hat sie eine sehr schöne Antwort eigentlich geschrieben, als ich ihr geschrieben habe, oh, ich beschäftige mich gerade mit so Fragen, wer ich bin und was meine Rolle ist, meinte sie, Herr Markus, das ist eigentlich gar nicht so schwer, du bist Markus. Das ist eine gute Antwort. Dann sagte sie, und du bist der Bruder von mir und von deinem Bruder und der Sohn von deiner Mutter. Und ich dachte, das ist schon interessant. Das ist eine nette Antwort, eine schöne Antwort. Aber auch sie definiert das, wer ich bin, anhand dessen, wie ich in Beziehung zu ihr stehe, wie ich in Beziehung zu meinem Bruder stehe, anhand meiner Familie, anhand von Beziehungen, definiert sie meine Identität. Ich möchte noch mit meinem letzten Punkt darauf eingehen, was ich denke, was Gottes Antwort darauf ist. Auch auf das biblische Prinzip, von dem ich vorhin geredet habe, dem verlorenen Paradiesprinzip, dass wir in irgendeiner Weise mal mit Gott in Beziehung standen, heute nicht mehr, und dass daraus das Gefühl kommt, dass wir in irgendeiner Weise nicht angekommen sind. Ich nenne das meinen dritten Punkt, Gotteslösung zur Entfremdung. Und ich weiß nicht, wo du stehst in der Beziehung zu Gott. Vielleicht hast du überhaupt nichts mit Gott zu tun. Dann bist du hier genau richtig und wir freuen uns, dass du da bist. Auf jeden Fall. Dann hörst dir einfach an und überleg, kann das tatsächlich eine Antwort sein? Vielleicht hast du schon mit Gott angefangen und brauchst nur eine Erinnerung daran. Das kann jedem passieren. Ich glaube, das ist eine Antwort für uns alle. Karen Armstrong ist eine der führenden Kommentatoren in Großbritannien zum Thema Religion und alle möglichen Formen von Religion, eine sehr kluge Frau. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt The Case for God, das ich vor kurzem gelesen habe. Und in dem ersten Kapitel schreibt sie sehr eindrücklich, dass wir Menschen, wie sie es nennt, ein Homo religiosus sind. Also von Homo sapiens, was unsere Spezies ist, sagt sie, wir sind von unserer Identität her Wesen, die nach Religion suchen. Und wir können das, und dann verfolgt sie das durch die ganze Geschichte, durch archäologische Ausgrabungen, dass es Religion immer und überall in jeder Kultur gab. Und interessanterweise ist jede alte Religion, außer vielleicht alle Religionen, die in den letzten 40 Jahren gegründet wurden, nach Anfang des Humanismus, alle anderen Religionen sagen, in irgendeiner Weise ist ein Problem mit uns vorhanden, das gelöst werden muss. In irgendeiner Weise steht etwas in der Religion zwischen uns und Gott. Irgendwas ist da. Und weil wir in der christlichen Gemeinde sind und weil ich auch nun christliche Theologie studiert habe, kann ich nicht alle Religionen darstellen. Und das ist auch nicht unsere Frage heute, die Unterschiede. Ich möchte die christliche Antwort darauf geben. Was ist es, was zwischen uns steht? Warum ist dieses Gefühl da? Warum ist das Gefühl der Entfremdung da? Und die Bibel schreibt davon in den ersten Kapiteln und dann immer weiter, dass sie sagt, wir standen mal als Menschen in einer engen Beziehung mit Gott. So eng, dass die Bibel beschreibt, jeden Abend kam Gott runter und ging spazieren mit den Menschen. Manchmal denke ich, wow, das wäre cool, Mann. Mit Gott spazieren zu gehen, wäre mit Sicherheit Wahnsinn. In der Kühle des Abends gingen sie spazieren. Eine enge Gemeinschaft und Freundschaft existierte. Und dann durch eine Entscheidung zu sagen, aber ich möchte lieber über Gott stehen, Macht denken oder gleich mit Gott stehen, kam ein Bruch in der Beziehung. Und die Reaktion auf den Bruch in der Beziehung ist dann, sich zu verstecken vor Gott. So erzählt die Geschichte. Und wenn wir uns darüber mal Gedanken machen, wie wir darauf reagieren, wenn wir in irgendeiner Weise gegen jemanden gehandelt haben, überlegen wir mal, wir haben unsere Mutter angelogen, weil wir eine 5 in Mathe geschrieben haben. Das ist mir passiert und dann habe ich meiner Mutter gesagt, hey, Arbeit noch nicht zurückbekommen. Jetzt lüge ich meine Mutter nicht gerne an, aber das musste ich, weil ich hatte Angst, Ärger zu bekommen. Also habe ich meine Mutter angelogen und gesagt, nee, ja, Arbeit ist noch nicht wiedergekommen und so weiter, du kennst unsere Lehrerin, die braucht Jahre und so. Und meine Mutter hat mir sofort geglaubt. Aber das Interessante war, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, im Nachhinein, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, Mathe habe ich früh abgewählt, dass dann in unserer Beziehung, der Beziehung zwischen meiner Mutter und mir, irgendwo ein Knacks war. Vorher kein Problem, ich konnte alles erzählen. In dem Moment musste ich sehr vorsichtig sein, was ich sage, zumindest wenn es um Mathematik geht. Dass da vielleicht noch eine Wiederholungsklausur ansteht oder was ähnliches. Das konnte ich ihr nicht sagen. Morgen habe ich meine Wiederholungsklausur, weil dann hätte sie ja rausgefunden, dass ich sie angelogen habe. Also musste ich vorsichtig sein und aus einer Lüge kamen mehr Lügen. Und dadurch habe ich meine Beziehung zu meiner Mutter zerstört. Außerdem auch gemerkt, ich bin nicht mehr so oft dann einfach in die Küche gegangen, habe mit ihr geredet oder so, weil es ist ja schwieriger, jetzt mit ihr zu reden. Ich kann ja nicht mehr alles sagen, ich muss immer vorsichtig sein. Meine Reaktion darauf war, mich zurückzuziehen, mich zu verstecken. Jetzt sagt die Bibel, das ist im Grunde das, was zwischen uns und Gott passiert ist, nur in einer wesentlich größeren Dimension, weil es nicht nur unsere Beziehung mit Gott zerstört hat und Gottes Beziehung mit uns, sondern es hat die ganze Schöpfung zerstört. Und wenn wir uns das angucken, es gibt diesen Film, der heißt Die Erfindung der Lüge. Und es geht nicht nur um Lüge, aber das mal als Beispiel. Der Film heißt Die Erfindung der Lüge, in der es darum geht, dass eine Welt existiert, in der niemand weiß, was überhaupt Lügen ist. Niemand weiß das. Bis irgendein kluger oder dummer Mann, je nachdem, auf die Idee kommt, ich sage einfach mal die Unwahrheit. Und die Leute wissen überhaupt nicht, was das ist. Da gibt's dann die Szene, dass er an einen Bankschalter kommt, Geld abheben will, sagt, ich will 1000 Dollar und dann sagt er, aber ihr Bankkonto ist leer, sagt mein Computer. Und er sagt, nee, das kann nicht sein, da sind 1 Million drauf. Und dann sagt die Bankangestellte, ah ja gut, wenn das so ist, dann zahle ich Ihnen das gleich aus. Aber man merkt in dem Film auch, dadurch, dass er die Lüge erfunden hat, er steigt immer mehr auf, weil die Leute gar nicht wissen, was das ist, aber er zerstört auch immer mehr die enge Gemeinschaft, die die Menschen eigentlich haben, das Vertrauen, das die Menschen zueinander haben. Und es wird nicht nur seine Beziehung zu den Menschen zerstört und die Beziehung der Menschen zu ihm, sondern die ganze Gesellschaft geht langsam den Bach runter. Und das ist, was die Bibel uns sagt, was passiert ist, als der Mensch sich von Gott entfernt hat. Jetzt sagt Gott, ich möchte aber nicht, dass wenn ihr in meiner Gegenwart seid, ihr euch zurückzieht, ihr nichts mit mir zu tun haben wollt, weil ihr Angst habt vor mir. Ich möchte wieder in Gemeinschaft mit euch treten. Und hier passiert, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt denkt man vielleicht, wir fragen uns heute, wo ist ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle? Ich bin nicht sicher, ob das an einem Ort ist, wo ein blutiger Kerl an einem Holz hängt. Aber es ist genau da, wo wir den Ort finden, an dem wir wirklich hingehören. Weil hier ist, was die Bibel sagt, oder der große Reformator Martin Luther, der hat einen Begriff geprägt, den ich in 90% meiner Predigten benutze, weil ich ihn so mag. Einer der besten theologischen Begriffe, den es gibt. Der heißt der fröhliche Wechsel. Der fröhliche Wechsel. Und was Luther damit meinte, und er bezieht sich da auf Paulus, der zum Beispiel schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden würden. Und was Paulus damit meint, was Luther mit dem fröhlichen Wechsel meint, ist, wir stehen vor Gott mit allem, was wir an Falschem tun, alles, was uns zerstört, was die Menschen um uns herum zerstört, was auch die ganze Schöpfung zerstört, alles, was wir an Falschem tun, tragen wir wie ein schmutziges Kleid unsere Ungerechtigkeit. Und am Kreuz sagt Jesus, zieh's aus und zieh's mir an. Ich trag das für dich. Und gleichzeitig die ganze Gerechtigkeit, die Jesus erarbeitet hat, in der vollkommenen Gerechtigkeit, in der er gelebt hat, die trägt er wie ein weißes Gewand, total rein, gut riechend, großartig. Und er zieht es aus und sagt, zieh es an für mich. Zieh es an, damit du jetzt vollkommen gerecht vor Gott stehen kannst. Damit du in der Gemeinschaft mit Gott stehst und nicht daran denken musst, was du alles falsch getan hast, sondern du weißt, Gott liebt dich jetzt mit der Liebe, mit der er Jesus geliebt hat. Und das ist die großartigste Nachricht, die ich jemals gehört habe. Und wenn da Sachen in meinem Leben sind, wo ich merke, okay, da habe ich Fehler gemacht. Habe ich Leute angelogen, da habe ich gegen Gott Fehler gemacht. Dann weiß ich trotzdem, dass ich in Gottes Gegenwart kommen kann, weil ich weiß, dass ich einen gnädigen Gott finde. Dann weiß ich, dass ich an diesem Ort angekommen bin und dass ich dort nicht geliebt werde wegen dem, was ich tue. Weil nichts, was ich tue, mir Gottes Liebe erkaufen kann. Ich bin geliebt, weil ich einfach da bin. Wo ich nichts tun muss. Und wo ich wieder in der Beziehung zu Gott stehe, in die ich geschaffen wurde. An dem Ort bin, wo ich hingehöre. An dem Ort bin, wo ich sein kann. Und das ist eine großartige Nachricht. Und ich wollte noch einen Schritt weitergehen, weil wir vorhin viele Lieder gesungen haben und in all diesen Liedern ging es, großartige Lieder, in all diesen Liedern ging es immer um Gott. Und ich hatte mal einen Freund auf einem Seminar von meinem FSJ kennengelernt, der kein Christ war, aber kam aus einem christlichen Elternhaus, also als Kind immer zur Gemeinde gegangen und so weiter und so fort, hat auch immer diese Lieder gesungen. Er hat dann irgendwann gesagt, was mich irgendwann genervt hat, ist, dass es in den Liedern immer nur um Gott geht. Warum, also Warum singt ihr immer nur über Gott und nie über euch? Und ich glaube, das ist ein ganz faszinierender Gedanke, dass wir an dem Ort angekommen sind, an dem wir endlich wir selbst sein können. Aber je mehr wir an diesem Ort verbringen, in Gottes Gegenwart verbringen, desto weniger geht es um uns. Desto weniger geht es darum, was wir Schlimmes getan haben, was für Sorgen wir haben. Desto mehr können wir uns auf den konzentrieren, der uns wirklich glücklich macht. Ein Pastor aus Amerika, den ich sehr schätze, hat den Satz gesagt, du wurdest nicht geschaffen, um jemand Besonderes zu sein. Du wurdest geschaffen, um jemand Besonderen zu kennen. Und fiebrig oder thrilled, wie kann man das am besten übersetzen? Begeistert vielleicht. Und begeistert davon zu sein, dass du die größte Person der Geschichte kennen kannst als deinen Freund. Du bist nicht dafür geschaffen, jemand Besonderes zu sein, sondern jemand Besonderen zu kennen. Und ich fand diesen Satz so Wahnsinn. Und dann bin ich, als ich in der Vorbereitung darüber nachgedacht habe, an Johannes 15 hängen geblieben, wo Jesus genau das sagt. Und Jesus sagt, jetzt, wenn ihr in mir seid, wenn ihr mir folgt, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr dieses weiße Gewand getragen habt, euer schmutziges Gewand ausgezogen habt, wenn ihr jetzt in mir seid, dann nenne ich euch jetzt meine Freunde. Nicht geschaffen, um jemand Besonderes zu sein, auch nicht in Gottes Gegenwart jemand Besonderes zu sein, sondern jemand Besonderen zu kennen. Und ich habe am Anfang den Kirchenvater Augustinus zitiert, der den Satz gesagt hat in seiner Autobiografie Bekenntnisse, ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ruhelos gehen wir umher und suchen und versuchen zu finden, bis wir Ruhe finden in dir, Gott. An dem Ort, wo wir hingehören, finde ich so begeisternd, dass es immer weniger um uns geht. Wir dürfen dort sein, so wie wir sind, und dort sind wir geliebt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Wir sind geliebt und es geht nicht darum, was wir tun, aber je mehr Zeit wir dort verbringen, desto weniger geht es wirklich und um uns. Und ich möchte euch noch ein längeres Zitat, nicht besonders lang, von dem Mathematiker Blaise Pascal vorlesen. Blaise Pascal war ein sehr hingegebener Christ und ein großer Mathematiker, der viel für Wahrscheinlichkeitsrechnung getan hat und so weiter. Er hat nicht viel geschrieben an Religiösem. Er hat tatsächlich nichts veröffentlicht zu seiner Lebzeit an religiösen Schriften. Aber als er gestorben ist, hat man seinen Mantel, weiß nicht, seine Frau oder so, seinen Mantel genommen, irgendjemand, und hat gemerkt, in das Futter des Mantels sind Seiten eingenäht. Dann ist das Futter geöffnet, die Seiten rausgezogen, und es sind zutiefst persönliche, spirituelle Gedanken, wie er mit Gott kommuniziert hat. Und die sind dann im Nachhinein veröffentlicht worden, und dort an einer der bekanntesten Stellen schreibt er Folgendes. Du Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs und nicht der Philosophen und der Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Frieden. Der Gott Jesu Christi. Dein Gott ist mein Gott. Vergessen der Welt und aller Dinge. Nur Gottes nicht. Und da steht dieser Mathematiker, der vielleicht der wichtigste Mathematiker seiner Zeit war, der sein ganzes Leben gelebt hat, mehr Wissen anzuhäufen. Und in der Religion sagt er, im Gespräch mit Gott sagt er, vergessen der Welt und aller Dinge, nur Gottes nicht. Und ich finde das einen großartigen Gedanken. Amen.